Deutschlandfunk Nova. 100.
Dieser 100 ist eine Wiederholung vom 28. Februar 2014.
Ich bin Paulus Müller und ich habe eine gute Nachricht. Du kannst dein Wesen ändern. Schönen guten Abend. Heute, vor genau 3 Jahren, ist meine erste Tochter auf die Welt gekommen. Und dieses unglaubliche Ereignis, dieses kleine Wesen, hat mich verändert, hat mein Wesen verändert. Meine Sicht auf die Welt. Ich bin irgendwie vorsichtiger geworden, vielleicht sogar ein bisschen ängstlicher. Oder, weiß ich nicht, kann man sagen, spießiger. Auf jeden Fall mache ich mir seitdem Gedanken über sowas wie Rentenversicherung und so ein Kram. Ich trage tatsächlich einen Fahrradhelm, obwohl es einfach scheiße aussieht. Und ich fahre Auto wie meine Mutter, wenn nicht sogar langsamer. Das Schönste aber ist, ich finde das alles super. Menschen können sich verändern. Mal sind es intensive Erlebnisse, positive, wie so eine Geburt. Manchmal aber auch negative, wie Krankheit, Gewalt oder Schicksalsschläge. Das sind dann Erlebnisse, die einen Prozess in Gang setzen, einen Prozess der Veränderung. Was aber, wenn man diesen Prozess abkürzt, die Veränderung schwupps von außen herbeiführt? Damit beschäftigen wir uns heute. Du kannst dein Wesen ändern, Thema dieser 100. Und bei mir im Studio ist Wolfgang Schiller, 100-Redakteur. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Du hast die Sendung mit geplant. Wir hören ja Geschichten eben von Menschen, deren Wesen auch von außen sozusagen verändert wurde.
Genau, ne? Sozusagen auf körperliche Art und Weise. Zum Beispiel durch Drogen, durch Medikamente. Wir hören aber auch, dass wir sogar die Wirkung unserer Gene verändern können, je nachdem, wie wir uns verhalten wiederum. Wir haben 5 Geschichten gesammelt, die wir heute erzählen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr, also liebe Hörer, uns auch dazu eure Meinung sagt oder eure Geschichten erzählt.
Deutschlandfunk Nova.
Du kannst dein Wesen verändern, das ist unser Thema. Ja, und wenn man sein Wesen verändern will, dann sollte man sich vielleicht fragen, wo liegt das eigentlich, das Wesen eines Menschen? Für Neurowissenschaftler ist die Antwort da relativ klar. Das Wesen eines Menschen liegt im Körper, genauer im Hirn. Da, wo alles zusammenläuft, wo Gefühle entstehen, Bewegungen koordiniert werden, Erinnerungen gespeichert. Da, wo eben all das passiert, was uns ausmacht. Und wer das Wesen eines Menschen ändern will, der muss also genau da ansetzen, im Hirn. Nur, wo genau da was passiert, davon haben Wissenschaftler mal gerade so eine Ahnung. Das liegt ja alles unglaublich dicht beieinander. Da einzugreifen, das ist, als ob man versucht, eine Armbanduhr mit einer Rohrzange zu reparieren. Nebenwirkungen sind vorprogrammiert. Will man zum Beispiel einem Parkinson-Kranken das Zittern nehmen, dann kann es sein, dass man ihn gleichzeitig schwer depressiv macht. Es ist also nicht ungefährlich. Und trotzdem gibt es Menschen, die sich freiwillig einen Hirnschrittmacher einbauen lassen. Elektroden, die bestimmte Hirnareale unter Strom setzen. Malis Schaum hat Menschen getroffen, die die Nebenwirkungen in Kauf nehmen, weil sie sich ein Weiterleben ohne den Eingriff nicht vorstellen
können. Ein Rasenmäher. Wenn da was kaputt geht, ja, dann tauscht man ein Teil aus, im besten Fall, Klappe zu und wieder ab dafür. Es wäre schön, wenn das mit unserem Gehirn auch so einfach wäre. Also wenn da in den Milliarden von Nervenzellen und Billionen von Verbindungen mal was aus dem Ruder läuft und dann einfach, ja.
Ah ja, lokalisiert. Geschädigte Synapse entfernt. Ersatz eingefügt.
Ja, wäre schön, geht aber nicht. Aber immerhin, man versucht es, das mit dem Reparieren. Man tauscht aber nichts aus, man stimuliert. Mehr als 100.000 Menschen weltweit laufen schon mit kleinen Elektroden im Gehirn rum und bekommen mehr als 100 Stromschläge pro Sekunde verpasst. Hans Steinhagen zum Beispiel. Er hat Parkinson und hat es erst mit Medikamenten versucht. 4, 5 Jahre lang haben sie gut geholfen, dann nicht mehr.
Auf jeden Fall hatte ich einen ganz starken rechtzeitigen Tremor und habe in Sitzungen auf meiner Hand gesessen, damit das nicht so sichtbar wurde. Der Arm, der schüttelte wie Teufel. Also es war sehr unangenehm.
Vor 2 Monaten hat Hans Steinhagen deshalb mehrere Stunden lang in einem Operationssaal der Uniklinik Köln gesessen. Vor ihm sein Neurologe und hinter ihm ein ganzes Operationsteam. Er leicht betäubt, aber bei Bewusstsein. Auf seinem Kopf eine Art Rahmen, ein Koordinatensystem, festgemacht mit 4 Halteschrauben, damit ein Neurochirurg auch weiß, wo er bohren muss.
Wenn Sie einem Scharfschützen ein Gewehr geben würden, ohne dass da ein Zielfernrohr drauf wäre, könnte der auch nicht arbeiten.
Volker Köhnen ist so ein Neurochirurg.
Wenn es richtig an die Operation geht, dann lassen wir den Patienten erst noch in seinem leichten Rauschzustand, machen dann an den Stellen, wo wir mit den Elektroden in den Kopf rein wollen, machen wir wieder eine lokale Betäubung hin. Man kann dann an der Stelle die Haut eröffnen und dort machen wir dann ein Bohrloch von 14 mm Größe typischerweise, wodurch wir dann später die Elektrode einführen können.
Professor Köhnen macht genau das regelmäßig, was er da beschreibt. Also er bohrt Patienten wie Hans Steinhagen kleine Löcher in den Kopf und schiebt dann so Elektroden hindurch.
Die Elektroden, die wir üblicherweise verwenden, sind 1,3 mm dick und die haben vorne eine aktive Spitze, auf der vier Kontakte verteilt sind und die Spitze ist so 7,5 mm lang.
Volker Köhnen weiß relativ genau, wo sie hin müssen, diese Elektroden. Das menschliche Gehirn wird mehr und mehr kartiert. Mediziner wissen immer genauer, welche Hirnareale welche Funktionen haben und wo sie eingreifen müssen, wenn sie was verändern wollen.
Die Elektroden werden tatsächlich nicht im Gehirn selber befestigt, sondern am Schädelknochen. Das heißt, das Gehirn ruht ja im Schädelknochen drin, in harten Hirnhäuten. Da müssen wir überall durch und dann machen wir oben in den Schädelknochen einen Ring rein, einen Kunststoffring. Und in diesem Ring verankern wir die Elektrode. Die hängt quasi dann eigentlich im Gehirn drin. Die hängt an ihrem Kabel.
Und dieses Kabel wiederum wird mit einem weiteren Kabel verbunden.
Und dieses Kabel wird unter der Haut verlegt. Ich sage den Patienten immer, das liegt dann alles unter Putz. Und wir müssen dann mit so verschiedenen Geräten, mit denen man unter der Haut manipulieren kann und durchschieben kann, schieben wir dann diese Kabel unter der Haut bis dahin, wo dann der Schrittmacher liegt.
Dieses dünne Kabel sieht man bei Hans Steinhagen nur, wenn man ganz genau hinguckt, so am Hals so ein bisschen. Den Schrittmacher sieht man dagegen sofort, wenn er das Hemd nur so ein bisschen aufknöpft.
Ja, ist unterhalb des Schlüsselbeins. Ist deutlich, sieht so ähnlich aus wie eine Pfefferminzschachtel unter der Haut. Aber man sieht so deutlich, dass man diesen Unterschied kaum erkennt, ob es unter oder über der Haut ist.
Eine Schachtel, an die er sich aber gewöhnt habe und an die Kabel sowieso. Und die Elektroden im Hirn, die spürt er nicht, da das Gehirn schmerzunempfindlich ist. Aber den Effekt der Stromschläge, den merkt er.
Im Wesentlichen ist alles das, was versprochen war, eingetreten. Also besser geworden ist auf jeden Fall das Schreiben, dann die Bewegung der Hand, also zum Beispiel das Greifen und das Laufen. Ich klebe nicht mehr am Boden, ja.
Geheilt ist Hans Steinhagen nicht. Er hat nach wie vor Parkinson. Aber jetzt sind es eben nicht mehr Medikamente, mit denen er therapiert wird. Der Hirnschrittmacher kann die Symptome effektiver unterdrücken, die bei Hans Steinhagen einfach dadurch aufkommen, dass in seinem Gehirn zu wenig Dopamin vorhanden ist, ein wichtiger Botenstoff.
Wenn wir Bewegungen nicht abgehackt oder ungelenk machen, sondern flüssig, dann ist das Dopamin, das ist sozusagen der Schmierstoff in der Kommunikation von Hirnarealen. Das andere ist, Dopamin ist die Schokolade des Gehirns. Dieses wohlige Gefühl des Erfolges. Das, was man spürt in dem Moment, in dem man was geschafft hat. Und das führt dazu, dass diese Patienten mit Parkinson in dem Moment, in dem das Dopamin letztlich in seinem Verlust nicht mehr ausgeglichen werden kann, eine ganze breite Palette von Symptomen zeigen. Sie fangen an, sich schlechter zu bewegen, langsamer, steifer zu werden, vielleicht auch zu zittern und sie haben gleichzeitig natürlich auch zu wenig von dieser Belohnungssubstanz. Und das macht einen adynam, vielleicht eben halt sogar bis hin zur Depression.
Lars Timmermann von der Uniklinik Köln ist Hans Steinhagens behandelnder Neurologe. Er war es, der zusammen mit dem Chirurgen abgestimmt hat, wo die Elektroden genau platziert werden sollen.
Der sogenannte Nucleus subthalamicus. Dieser Nucleus subthalamicus ist ein ganz kleines Areal, kaum größer als ein halber kleiner Fingernagel. Und wir gehen davon aus, dass dieser Kern so eine Art Überwacherfunktion hat und wie ein Trichter Informationen und deswegen auch gerade viel krankhafte Informationen reinnimmt und die gebündelt als Kommando wieder rausnimmt. Und wenn wir diese Schaltzentrale gezielt abbremsen, und Nervenzellen sprechen ja mit Strom untereinander, dann kann man sehen, dass man das, was sozusagen unmittelbar zum Symptom, also unmittelbar zu dem führt, was der Patient eben halt nun hat und was ihn ärgert, auch mit Strom unterbricht.
Es dauert allerdings eine ganze Weile, Wochen, Monate, bis zu einem Jahr, bis man nach der Operation weiß, mit wie viel Volt und wie oft pro Sekunde und wie lange der Strom durch die Elektroden laufen muss, um eben den bestmöglichen Effekt zu bekommen. Und ob die Elektroden auch wirklich richtig platziert worden sind. Denn dieses kleine Areal, dieser Nucleus subthalamicus, das ist eine ganz schön verminte Region im Hirn. Oder wie Neurologe Timmermann es ausdrückt,
Das Faszinierende ist ja auch, dass wir an der Stelle eben halt nicht nur in den rein motorischen Schleifen uns eben halt befinden, also den Schleifen, die Beweglichkeit ausmachen, sondern dass diese Schleifen ganz eng zusammenhängen mit Schleifen, die für Denken zuständig sind und aber auch für Emotionalität.
Sag ich ja.
Und das ist auf der einen Seite natürlich gut, weil wir versuchen können, das damit auch positiv zu beeinflussen. Darin liegt aber auch momentan eins unserer größten Probleme. Wir haben immer wieder Einzelfälle und Patienten, bei denen zum Beispiel durch das Anschalten des Stroms depressiv werden können. Dass Patienten wirklich auf Strom anschalten, eben halt eine absolute Stimmungsveränderung bekommen. Umgekehrt gibt es aber auch das Gegenteil, dass wir bei Patienten eine deutlich gehobene Stimmungslage haben.
Und sich dann alles zutrauen. Spielsüchtig werden, kaufsüchtig oder sogar essgestört.
Uns allen ist klar, dass wir da als Ärzte gemeinsam mit dem Patienten eine sehr große Verantwortung haben.
Ja, wir wollen hier ja auch nichts unterstellen.
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns aber auch im Klaren sind, dass wir an diesem System letztlich mit jedem Medikament genauso modulieren können.
Es geht uns hier auch wirklich nicht um böse Absichten oder so. Aber jeder Arzt kann doch nun mal aus Versehen daneben greifen, Fehler machen. Und dann scheint die Wirkung doch bei einem Hirnschrittmacher ziemlich drastisch auch nach hinten losgehen zu können.
Also es ist nicht so, dass sie plötzlich jemanden produzieren, der gar nicht mehr weiß, wer ist und unkontrolliert Dinge tut. Das gibt es nicht.
Sagt Neurochirurg Volker Köhnen aus Freiburg. Trotzdem, es wird einem als Laie einfach ein bisschen mulmig. Also wenn man weiß, da wird jemandem was direkt ins Gehirn gesteckt und unter Strom gesetzt. Und wenn dann auch noch die Mediziner immer wieder betonen, dass da noch viel erforscht werden müsse und man viele Dinge einfach noch nicht wisse. Vor allem, wenn man sieht, mit welcher Begeisterung die tiefe Hirnstimulation bei immer mehr Krankheiten als Therapie eben probiert wird. Nicht nur bei Parkinson, sondern auch bei psychischen Erkrankungen. Beim Tourette-Syndrom zum Beispiel oder bei schweren Depressionen oder bei schweren Zwangsstörungen, wenn Medikamente und Psychotherapie nicht mehr helfen.
Das vielleicht am einfachsten sich vorstellbare Szenario ist, dass ein Patient unter sehr starken Waschzwängen leidet. Mit der Sorge, wenn er sich nicht ausreichend waschen würde, dass er dann an einer schweren Erkrankung erkrankt und vielleicht auch daran verstirbt. Und bei solchen Patienten kann das eben so sein, dass sie sich dann nicht eben nur eine Minute die Hände waschen, sondern stundenlang und dann immer mal wieder zwischendurch würden wir das Gefühl entwickeln, jetzt ist es ausreichend, jetzt sind die Hände wirklich sauber. Und dieses Gefühl stellt sich nicht ein, sondern es kommt dann wieder der Gedanke, reicht das denn aus oder bin ich wirklich ausreichend gesäubert? Und wenn solche Gedanken unaufhörlich wiederkommen, dann kann das im schlimmsten Fall dazu führen, dass die Patienten eigentlich gar nicht mehr das Haus, das Badezimmer verlassen und nur noch diesen Waschzwängen nachgehen.
Jens Kuhn versucht solchen Menschen mit der tiefen Hirnstimulation zu helfen. Er ist Neurologe und Psychiater und arbeitet mit seinem Kollegen Timmermann an der Uniklinik Köln zusammen. Etwa 50 Patienten hat er mit der Hirnstimulation schon behandelt. Nicht automatisch mit Erfolg allerdings. Bei 30-40% habe man die Symptome nicht wirklich lindern können, sagt er.
Was wir bisher noch nicht richtig verstanden haben, woran das liegt.
Das ist es ja. Wenn man nicht immer weiß, warum, was, wie passiert, kann es denn da nicht sein, dass man durchaus auch einfach ungewollt die Persönlichkeit verändert mit so einem Hirnschrittmacher?
Umgangssprachlich stellt man sich ja darunter vor oder befürchtet man, dass jemand in seinen kennzeichnenden Charaktereigenschaften irgendwie ganz verändert wird. Als Beispiel sagen wir mal, dass der Sparsame auf einmal total verschwenderisch wird. Wir haben bisher keine Belege dafür, dass derartig ausgeprägte Persönlichkeitsveränderungen nach tiefer Hirnstimulation auftreten.
Andererseits ist die Frage nach der Persönlichkeit und dem Wesen eines Menschen und was man da überhaupt verändern könnte, ja, tatsächlich kompliziert, also fast schon philosophisch. Und Jens Kuhn hat auch irgendwie recht, wenn er sagt,
natürlich ist es so, wenn man jahrelang unter einer Zwangsstörung leidet, praktisch keinerlei Lebensqualität hat, gar nicht normal lebt, dass dann ein Verschwinden der Symptome irgendwie auch eine Auswirkung auf die Lebensführung und vielleicht dann auch auf die gezeigte Persönlichkeit eines Menschen hat.
Bis jetzt hat man nur bei Parkinson-Patienten solche Auswirkungen auf das Gemüt feststellen können. Hans Steinhagen hat deshalb auch lange und intensiv mit seiner Familie über die Risiken des ganzen Eingriffs diskutiert, bevor er sich dann wirklich für den Hirnschrittmacher entschieden hat.
Vor allem hatte ich eine Menge damit zu tun, dass meine Familie dazu restlos gespalten war. Also meine Frau war sehr skeptisch, meine älteste Tochter war sehr skeptisch und meine mittlere Tochter und mein Sohn, die waren eher auf der Seite des Fortschritts, sage ich mal.
Für Hans Steinhagen ist es bis jetzt gut gelaufen. Er hat weder Höhenflüge erlebt, noch ist er depressiv geworden. Aber eine kleine Veränderung hat er bemerkt.
Ich bin vielleicht etwas empfindlich geworden. Aber ich weiß ja nicht, ob ich das nicht ansonsten auch wäre. Genervt, schneller unleidig werde ich. Leichter zu verärgern bin ich.
Er sieht das allerdings pragmatisch. Unter den Medikamenten hatte er Wassereinlagerungen in den Beinen und in den Kniegelenken. Und jetzt sei er eben etwas empfindlicher, sagt er.
Jeder Eingriff führt zu einer Veränderung. Und da ich ja nicht die Wahl, keine Medikamente habe, sondern nur die Wahl, Medikamente oder die Hirnstimulation, ist es die Frage, was ist hilfreicher? Und da ist für mich der relative Vorteil der Hirnstimulation groß. Eben wie schreiben können, Feinmotorik wieder gehen, keine Probleme mit Festwachsen an einer Stelle, also das sogenannte Freezing, ist mir sehr viel lieber.
Manche Patienten sehen in der tiefen Hirnstimulation allerdings auch einfach ihre einzige Chance. Risiken hin oder her. Das Risiko der langen Operation. Das Risiko, dass der Schrittmacher gar nichts bringt oder sehr wenig oder vielleicht auch nicht für lange. Gerhard Scheurich zum Beispiel, 52 Jahre alt, Chemiker, Doktortitel und schon seit 10 Jahren in Rente, wegen seiner Dystonie. Eine neurologische Erkrankung, bei der die Betroffenen ihre Bewegung nicht mehr unter Kontrolle haben.
Das war ganz furchtbar. Ich hatte einen Schreibkrampf gehabt, hatte einen Augenkrampf gehabt. Habe ich dann nicht mehr sprechen und nicht mehr essen können. Und das war für mich eine Katastrophe. Also für mich, ich war Personalratsvorsitzender einer großen Firma. Ich habe Reden gehalten vor 200 Leuten etwa. Ja. Das war für mich wie ein Rausch, das Reden. Ja. Ich liebe es Reden. Das ist so mein Hobby quasi, ja. Und wenn man mir das nimmt, das ist für mich quasi ein Todesstoß, wenn das nicht mehr geht, ja.
Jetzt kann er wieder reden. Und auch wenn man sich zwischendurch manchmal noch anstrengen muss, um ihn zu verstehen, Gerhard Scheurich ist zufrieden. Er sagt, seine Symptome seien durch den Schrittmacher um 60-70% gelindert worden.
Ich habe mir damals gesagt, wenn ich 50% erreiche und das 10 Jahre hält, dann hat es sich gelohnt. Das ist eine echte Änderung des Lebens. Wenn Sie vorher nicht mehr reden konnten, nicht mehr essen konnten, das ist wie ein Umtausch, wie eine Neugeburt, ja.
Die Erwartungen bestimmen oft den Erfolg bei der tiefen Hirnstimulation. Sie zaubert ja nicht plötzlich alle Symptome weg. Eine Studie an der Uniklinik Köln hat ergeben, am zufriedensten sind Patienten mit Schrittmacher dann, wenn sie etwas ganz Konkretes, was sie vorher nicht mehr machen konnten, wieder machen können. So wie Hans Steinhagen, der an Parkinson erkrankt ist. Ja, manchmal zittert ihm noch der Arm, aber schreiben kann er wieder.
Also ich habe eigentlich mich dazu entschlossen, das, was ich kann, und besser kann als vorher zu feiern und weniger mich darauf mit zu beschäftigen, was nicht geht.
Und wir? Ja, wir warten mal ab. Da wird sich ja noch einiges tun, rund um die Elektroden und die Schrittmacher und vielleicht auch rund um die Wesensveränderung. So komplette Ersatzteile austauschen wie bei einem Rasenmäher, ja, so weit wird das aber wohl nie kommen im Hirn. Und vielleicht ist das ja auch ganz gut so, oder?
Die tiefen Hirnstimulation wird erfolgreich eingesetzt. Parkinson-Kranke zittern weniger, Depressive sind wieder besser drauf, dank eines Hirnschrittmachers, der bestimmte Hirnareale mit Elektroden stimuliert. Malis Schaum hat Patienten und Ärzte für uns getroffen.
Deutschlandfunk Nova 100.
Du kannst dein Wesen verändern, das ist unser Thema. Im Studio bei mir immer noch Wolfgang Schiller. Wolfgang, ich glaube, wir müssen mal darüber reden, was unser Wesen eigentlich so alles beeinflusst.
Das tun wir jetzt.
Es gab ja jetzt so ein paar Wochen, die ziemlich düster waren, grau. Und dann merke ich sofort, düster macht mir schlechte Laune. Kommt dann die Sonne raus wie die letzten Tage, dann geht es mir sofort viel besser. Das tut mir richtig gut. Und damit bin ich ganz bestimmt nicht alleine. Licht und Sonne haben auf jeden Fall Einfluss auf unser Gemüt und noch mehr Sachen. Die Umwelt bestimmt unser Wesen. Und das Tolle daran ist ja, die kann ich ändern. Ich kann eben raus in die Sonne gehen, wenn es in der Bude zu dunkel ist. Und dann gibt es noch etwas, was unser Wesen bestimmt, und das sind die Gene. Ja? Umwelt kann ich ändern, aber Gene, nächster.
Ja, kann ich nicht ändern. Kann man schon.
Wie? Also das ist doch unser Bauplan und der ist festgeschrieben. Da kann ich doch nichts dran ändern. Wie soll das gehen?
Naja, nicht direkt, aber es gibt ein Hintertürchen. Es kommt nämlich nicht nur darauf an, welche Gene man hat, sondern auch, ob sie eingeschaltet sind oder nicht. Und entdeckt hat diesen Mechanismus maßgeblich dieser Mann.
I'm Moshe Schiff, professor of pharmacology at McGill University in Montreal, Canada. My research area is understanding mechanisms of epigenetics.
Epigenetik, die beschäftigt sich genau mit dieser Frage, ob und warum ein Gen eingeschaltet ist oder nicht. Darum, warum manche Zellen als Leberzellen arbeiten und andere als Sehnerven und das, obwohl alle den gleichen DNA-Code haben.
Also das gleiche System wie in einem Bienenstock. Da sind ja, haben alle Bienen, die da sind, eigentlich das Potenzial, zur Königin zu werden. Aber nur eine wird es. Ne? Alle haben das gleiche Erbgut in den Zellen, aber eine wird Königin.
Genau. Die Epigenetik ist ziemlich interessant für die Krebsforschung. Also man weiß heute, dass eine Reihe von Krebsarten nur dann entstehen, wenn bestimmte Gene aktiv sind. Und das ist auch nach wie vor das Hauptforschungsgebiet von Moshe Schiff.
Gut, Krebsarten. Uns interessiert aber ja das Wesen heute in dieser Sendung.
Mhm. Und dass die Epigenetik auch Einfluss auf unser Verhalten und unseren Charakter hat, das hat Moshe Schiff eher durch Zufall entdeckt. Eigentlich hat er sich für Verhaltensbiologie gar nicht interessiert.
I was not interested in behavior at all.
Doch dann trifft er, Anfang der 90er Jahre war das, seinen Kollegen Michael Meany. Die arbeiten gemeinsam an derselben Uni, der McGill University in Montreal in Kanada. Aber sie treffen sich zufällig am Rand eines Kongresses in einer Bar in Madrid. Und Michael Meany erzählt von einem seltsamen Phänomen, das er an Ratten beobachtet hat.
Rats, you know, lick and groom their pups. And he found that if they do more of it, then the pups develop to be much less stressed. Then if they do very little, they develop to become very stressed.
Also ich wiederhole das nochmal. Rattenmütter, die lecken ihre Jungen und wenn sie das recht...
Also sie schmusen sozusagen.
Ja, genau. Und wenn sie das recht intensiv tun, dann sind die Ratten, die Kinder sozusagen der Mütter, später im Alter weniger gestresst. Wenn die Rattenmütter ihre Jungen allerdings vernachlässigen oder dazu gezwungen werden, sie zu vernachlässigen, wenn sie von ihnen getrennt werden zum Beispiel, dann entwickeln die Jungen sich zu ängstlichen und gestressten Tieren. Und die Frage war nun, wie ist das eigentlich möglich?
How do they remember how the mother treated them?
Wieso beeinflusst das Verhalten der Mutter den Charakter der Jungen ein ganzes Leben lang?
So really it's like the mother licks and grooms and then when the rats become adults, you know, if you think of humans, it's probably a, you know, 20, 30 years gap.
Also wenn man das auf den Menschen hochrechnen würde zwischen Kindheit und dem Verhalten als Erwachsener, da liegen 20, 30 Jahre. Und so sitzen sie in dieser Bar in Madrid und trinken ein Bier und noch ein Bier.
Und wie das so ist, noch eins wahrscheinlich, ne?
You know, I think without a few beers, I probably would not be interested.
Aber so kommt er ins Nachdenken.
So I thought there must be a mechanism, a molecular mechanism, that links the behavior of the mother with the way the brain is working.
Über so einen langen Zeitraum, da muss es einen molekularen Mechanismus geben, der das Verhalten der Mutter mit der Art und Weise verknüpft, wie das Gehirn arbeitet.
At the time I was involved in DNA methylation in cancer and I thought, well, wait a minute, maybe it's the same mechanism.
Zu der Zeit beschäftigt er sich schon mit der Krebsforschung und mit der Methylierung und er denkt sich, vielleicht ist das derselbe Mechanismus.
Wir müssen, glaube ich, erstmal erklären, was Methylierung ist.
Ja, Methylierung, das ist das, was für die Epigenetik zentral ist. Das ist der Prozess, der dafür sorgt, ob ein Gen eingeschaltet ist oder nicht. An der DNA, da sitzen nämlich so kleine chemische Bausteine, sogenannte Methylgruppen, und die sorgen dafür, ob und wie die Gene ausgelesen werden. Sie sind quasi die Satzzeichen der DNA.
I think the easiest way to understand it is if you look at DNA as composed of four letters, A, G, C and T. To create a language, you need syntax. So you need punctuation mark, you need commas, you need periods, you need question marks. And the methyl groups are added to DNA at different points to kind of mark which parts of the language we're going to read and which parts we're not.
Diese Methylgruppen sagen der Zelle also, welcher Teil der DNA eingeschaltet ist und welcher nicht. Und das Interessante ist, diese Methylgruppen, die kann man untersuchen. Und das hört sich so einfach an, aber Schiff und Michael Meany, die arbeiten tatsächlich 10 Jahre an der Sache. Aber dann haben sie tatsächlich den Beweis, dass Lecken der Rattenmutter sorgt dafür, dass bestimmte Gene im Gehirn der Rattenjungen aktiv sind und sie als Erwachsene Stress besser aushalten. Und das ist tatsächlich eine kleine Sensation, denn sie haben gezeigt, eine soziale Interaktion, das Lecken des Muttertieres, beeinflusst den epigenetischen Zustand ihrer Jungen und das hat Auswirkungen auf ihr Verhalten.
Die große Frage jetzt aber, das ist ja alles total spannend, aber es geht um Mäuse. Kann man das auf einen Menschen übertragen?
Ja, das war wirklich die spannende Frage, weil leider kann man in Menschengehirnen nicht so ohne weiteres herumschneiden wie in Rattengehirnen. Okay. Es wird außerdem 20, 30 Jahre dauern, um wirklich so einen Effekt nachweisen, untersuchen zu können am lebenden Objekt.
Ja, und dann wüsste man immer noch nicht, ob das nur wirklich das Gehirn beeinflusst hat. Ne? Also wie soll das gehen?
Oder andere Umweltfaktoren, die in diesen 20, 30 Jahren
eben stattgefunden
haben.
Genau, also ob genau das war.
So, aber auch da hat Moshe Schiff eine Idee. Er untersucht die Gehirne von Menschen, die sich umgebracht haben und von denen man weiß, dass sie als Kind misshandelt wurden. Also Suizidopfer, die gleichzeitig als Kind misshandelt worden sind. Und die Idee ist, findet man Spuren dieser Misshandlung im Gehirn dieser Suizidopfer?
We compared brains from suicide victims who were abused as children, suicide victims who were not abused as children, and just people who died for other reasons. And we went and looked at the same genes that we examined in the rat.
Und tatsächlich nur die Gehirne der Suizidopfer, die auch als Kind missbraucht wurden, haben dieselbe epigenetische Veränderung, wie er sie zuvor in den Ratten gefunden hat. Die anderen Toten haben diese Veränderung nicht.
Das heißt also, um das nochmal zusammenzufassen, es spricht tatsächlich sehr viel dafür, dass ein Missbrauch oder eine Misshandlung als Kind lebenslange Spuren im epigenetischen Code hinterlässt. Die kann man dann nachher noch sehen.
Genau, die kann man an den Toten dann nachweisen. Das sind Veränderungen, die teilweise sogar, das hat die Forschung jetzt weiter ergeben, vererbt werden.
Das heißt, es kommt also darauf an, ob bestimmte Gene ein- oder ausgeschaltet sind. Das heißt dann aber auch, man müsste es ändern können.
Genau, das ist die gute Nachricht. Diese epigenetische Prägung, die lässt sich verändern. Zum Beispiel geht das mit Medikamenten.
So in the rats, we used pharmacology, we used drugs to change those. And we were able to do it and to reverse the phenotype.
Schiff nimmt epigenetische Medikamente aus der Krebsforschung, die er den Ratten ins Gehirn spritzt, und tatsächlich verändert sich so das Wesen der Ratten.
Also die Ratten werden dann mutiger, die vorher ängstlich waren, und mutige Ratten werden vielleicht ängstlicher. So, ja?
Genau. Aber man braucht dazu nicht unbedingt die Apotheke.
What else is possible is behavioral intervention.
Man kann auch durch Verhaltenstherapie seinen epigenetischen Zustand verändern. Und das ist wirklich bemerkenswert. Lange Zeit dachten wir ja, wir seien gefangen in unserer Gene, unser Wesen sei da vorherbestimmt und wir können nichts dafür. Moshe Schiff interpretiert das so, das Wissen um die Epigenetik, das gibt uns ein Stück unserer Freiheit zurück. Aber eben auch die Verantwortung dafür, etwas zu tun.
Epigenetics puts some responsibility on you. Responsibility for yourself and for the next generation.
Na, das ist mal eine Feststellung, die Mut macht. Ne? Wir können unsere Gene beeinflussen und damit unser Wesen verändern.
Deutschlandfunk Nova 100.
Ayahuasca oder auch Liane der Toten. Das ist eine stark halluzinogene Droge. Sie wird seit Jahrhunderten von den Ureinwohnern in Südamerika bei religiösen Ritualen benutzt. Mittlerweile kommen aber immer mehr Weiße in den Urwald, um sich den Trip zu geben. Auch Stars. Sting zum Beispiel.
About 20 years ago, I was in Brazil and I met somebody in Copacabana. And Trudy and I, my wife, we got in the back of his car and we mysteriously led out of Rio through the favelas into the jungle. It was a big church. And they handed out this brew. And Trudy and I looked at each other and said, everybody's drinking it, so we did. I drank it in one.
Und dieses Gebräu, das Sting da mit einem Schluck runtergekippt hat, ist eben Ayahuasca. Nils Naumann ist für uns nach Kolumbien gefahren, in den Dschungel, um die Droge zu nehmen. Gemeinsam mit anderen Weißen, die sich viel davon versprechen. Sie wollen ihr Wesen verändern.
Ein abgelegenes Dschungelcamp an der kolumbianischen Karibikküste. Es ist Nacht, rund um ein großes Feuer, rund 30 Menschen aus aller Welt. Kolumbianer, Nordamerikaner, Europäer. Sinnsuchende Menschen, die an einem Wendepunkt in ihrem Leben stehen, die sich Heilung von körperlichen und geistigen Leiden erhoffen. Der 53-jährige New Yorker Robert.
I've never done anything like this.
Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe schon ein bisschen Angst. Meine Scheidung war vor einem Jahr, das war ziemlich hart. Meine Frau hat mich mit meinem besten Freund betrogen. Ich hoffe, dass Ayahuasca mir hilft, all das hinter mir zu lassen.
Ayahuasca ist eine Kombination aus der Urwald-Liane Yaché und den Blättern des Chacruna-Busches. Die Chacruna-Blätter enthalten DMT, ein extrem stark wirkendes Halluzinogen. In Deutschland ist DMT verboten, In Kolumbien aber ist es als Teil der religiösen Riten der Indianer erlaubt. Der Schamane Warinei.
La ayahuasca lo lleva a uno a viajar por el universo.
Ayahuasca nimmt einen mit auf eine Reise durch das Universum, das Innere wie das Äußere. Unser Körper, unser Geist, unsere Energie durchbrechen alle Grenzen. Gleichzeitig konfrontiert uns Ayahuasca mit unserem Leben, zeigt uns, wo wir stehen und wohin wir gehen könnten.
Für den Schamanen ist Ayahuasca keine Droge, sondern eine Medizin. Er glaubt, dass das Gebräu gegen viele geistige und körperliche Krankheiten hilft. Ayahuasca könne sogar Krebs heilen. Wissenschaftlich bewiesen sind diese Heilkräfte allerdings nicht. Die Ayahuasca-Zeremonie beginnt mit Beschwörungsformeln des Schamanen. Dann treten die Teilnehmer des Rituals einzeln vor. Schließlich bin auch ich an der Reihe. Warinei lächelt, schaut mir in die Augen, füllt eine dickflüssige, schokoladenbraune Flüssigkeit in ein kleines Holzschälchen. Dann flüstert er eine letzte Beschwörungsformel und reicht mir die Ayahuasca-Schale. Der bittersüße Geschmack des sämigen Sirups schnürt mir die Kehle zu. Ich kämpfe, zwinge mich, das Schälchen auszutrinken. Eine Viertelstunde später beginnen die Krämpfe. Ich renne zum nächsten Erdloch. Eine bräunliche Suppe schießt aus meinem Mund. Immer wieder. Ich fluche, atme schwer, zittere. Schweiß tropft von meiner Stirn. Rotz läuft aus meiner Nase. Erbrechen, Durchfall, all das ist ein zentraler Bestandteil des Rituals. Es geht um innere Reinigung. Alles Schlechte soll den Körper verlassen. Krankheitserreger, aber auch Traumata aller Art. Warinei und seine Helfer singen rituelle Lieder, beschwören die Ayahuasca-Geister. Palmwedel, Blätter und Äste beginnen sich zu bewegen, bilden pulsierende geometrische Strukturen. Farben werden intensiver, aus den Strukturen entstehen Figuren. Dann saugt es mich weg. Immer schneller, immer tiefer. Wie in einen Trichter. Das Ayahuasca ist stark, mächtig, überwältigend. Die Formen und Strukturen, alles wird düster, dunkelbraun, schwarz. Es macht mir Angst. Ich öffne die Augen. Doch die dunklen Visionen bleiben. Ich will hier raus, will nicht sterben. Wann hört das endlich auf? Durchatmen. Langsam und tief ein- und ausatmen. Das hatte Warinei gesagt. Dann kannst du dich entspannen. Musik und Gesang des Schamanen dringen wie lange, spiralförmige Wellen durch meinen Kopf. Langsam und tief, beruhigend. Alles wird gut. Bis zum Morgen dauert das Ritual. Danach erzählen auch die anderen Teilnehmer von Glücksrausch und Todesangst, von extrem positiven und extrem negativen, angsteinflößenden Visionen. Der US-Amerikaner Robert.
Es ist ein Vorgeschmack auf den Himmel und auf die Hölle. Du blickst tief in dich selbst. Es öffnet deine Augen.
Ayahuasca ist extrem stark. Es besteht die Gefahr, dass man sich in seinen Visionen verliert. Trotzdem erhoffen sich immer mehr Weiße von Ayahuasca Antworten auf wichtige Fragen ihres Lebens. Und so hat sich in Lateinamerika ein regelrechter Ayahuasca-Tourismus entwickelt. Selbst in Europa werden inzwischen Rituale angeboten. Warinei mahnt zur Vorsicht.
Man muss aufpassen, mit wem man die Pflanze zu sich nimmt. Viele selbsternannte Schamanen sehen diese Rituale als eine einfache Art, Geld zu verdienen. Die wissen aber nichts über Zubereitung, Traditionen und Risiken von Ayahuasca.
Falsche Schamanen haben Menschen mit gesundheitlichen Problemen im Stich gelassen, Touristen im Ayahuasca-Rausch beraubt, Frauen vergewaltigt. Und in einigen Extremfällen gab es bei solchen Pseudoritualen auch schon Tote.
Nils Naumann war für uns im kolumbianischen Urwald. Er hat für uns gerotzt, gekotzt, ist durch die Hölle und zurück. Ayahuasca heißt das Zeug, was er da genommen hat. Eine rituelle Droge der Ureinwohner, die aber bei Weißen immer beliebter wird.
Deutschlandfunk Nova 100.
Es ist ein paar Wochen her, ne, bei uns hier im Sender. Wie immer so gegen 12:30 zieht dann eine große Karawane von Kollegen Richtung Kantine. Ja, und in dieser Kantine sitzen wir dann so und erzählen. Was hast du gerade gemacht? Woran arbeitest du gerade? Was beschäftigt dich? Ja, und wir von 100 erzählen natürlich vom Thema unserer nächsten Sendung, dieser hier. Du kannst dein Wesen verändern. Erzählen von Hirnschrittmachern, die depressiv machen können, von Drogenexperimenten. Und da fängt Grit Kienzlin, Redakteurin bei D-Radio Wissen, an zu erzählen. Sie sagt, sie hätte da eine Geschichte erlebt, die passt. Und sie erzählt uns diese Geschichte, die uns umhaut. Grit war damals in der Oberstufe, 17, 18 vielleicht.
Och, ich war eigentlich ziemlich aktiv. Ich bin gerne in die Schule gegangen, aber ich hatte auch sehr viele Hobbys. Also ich bin reiten gegangen, ich war in der Theater AG, ich bin tanzen gegangen. Dann habe ich eben noch für die Zeitung gearbeitet und bin eigentlich immer so von hier nach da gehetzt.
Viele
so.
Freunde und ein glückliches Jugendlichenleben, ja?
Ach, das würde ich jetzt so nicht sagen. Das ist ja immer schwierig als Teenager, aber es war auf jeden Fall ein sehr beschäftigtes Leben.
Ein sehr beschäftigtes Leben. Auf einmal ändert sich das, ändert sich deine Stimmung. Was ist passiert?
Ich kann mich daran erinnern, dass ich im Französischunterricht saß und meine Lehrerin kam und sagte, sag mal, was ist eigentlich mit dir in letzter Zeit los? Wird es dir zu viel mit der Theater AG und so? Ich musste auch noch die Hauptrolle übernehmen in dem Jahr. Und das wollte ich nicht, weil das war eine alte Frau mit 73. Okay. Die wollte ich eigentlich spielen. Nee, also das mit der Theater AG, das ist bestimmt zu viel. Und das andere auch. Und ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich das Gefühl hatte, mir wird jetzt alles zu viel. Ich schaffe das nicht mehr. Ich saß viel da, habe geheult über so Dinge wie, dass die Welt so schlimm ist, ja, dass man irgendwie, dass es so viele Hungernde gibt. Und ich war darüber in Tränen aufgelöst und saß bei meiner Mutter auf dem Küchenstuhl und hab geheult. Und das hatte ich vorher nie so gehabt.
Und du hast dir das einfach nicht erklären können. Du hast gedacht, die Welt ist schlecht, oder was?
Genau.
Weil man wird doch irritiert sein, wenn man erst sich gut gefühlt hat, interessiert war, viel gemacht hat und das dann auf einmal weg ist.
Nö, ist man nicht, weil es ist ja eben so traurig geworden. Ne? Eigentlich ganz klar. Also für mich hat das alles zusammengepasst. Ich weiß auch noch, dass mein Vater sich mal tierisch über mich aufgeregt hat, so nach dem Motto, was sitzt du hier mit so einer Flappe? Ne? Und ich so, ja, kann ich auch nichts dafür, es ist halt alles so traurig. Aber so war meine Wahrnehmung.
Irgendwann kommt dann aber jemand auf die Spur, dass das einen anderen Grund hat, dass du so traurig bist auf einmal, dass es dir zu viel wird. Wer war das?
Ich denke, das war meine Mutter. Ich habe eine Pille genommen zu der Zeit, die mir helfen sollte gegen meine schlechte Haut. Ich hatte so ein bisschen Akne, nicht wahnsinnig dramatisch, aber halt schon so, dass man sagt, es ist nicht so schön. Und dagegen hatte mir mein Frauenarzt eine Pille verschrieben, die dafür gemacht ist, durch bestimmte Wirkstoffe, dass sie genau ein besseres Hautbild bewirkt und bei manchen Frauen, die das Problem vielleicht haben, eben auch weniger Behaarung, Körperbehaarung. So, die hatte ich verschrieben bekommen und meine Mutter sagte dann zu mir, schau doch mal auf den Beipackzettel, vielleicht hat es damit was zu tun. Denn meine Mutter hatte natürlich ein bisschen mehr Lebenserfahrung als ich und die ist dann tatsächlich auf die Idee gekommen, dass es vielleicht doch nicht an der schlimmen Welt liegt, dass ich dauernd heule.
Und stand da tatsächlich dann was drin?
Ja, ja, das stand drin, dass es tatsächlich depressive Verstimmungen verursachen kann.
Was ist das denn für eine Pille, die Haut reiner machen soll und dann gleichzeitig depressiv machen kann?
Ja, es ist eine interessante Sache. Da ist ein Wirkstoff drin in dieser Pille, die hieß Diane 35. Der heißt Cyproteron. Und dieser Wirkstoff hat einerseits eine Wirkung, die weiblichen Hormonen, Gestagenen, ähnlich ist. Gleichzeitig aber auch wirkt es wie ein, es wirkt nicht wie ein Testosteron, sondern es dockt an die gleichen Plätze im Körper wie Testosteron an und verhindert dadurch die Wirkung von Testosteron.
Testosteron, also das Hormon, was sozusagen
Männer männlich macht.
Es
ist aber
haarig.
Eben so, was viele Leute gar nicht wissen, Testosteron macht auch Frauen gute Laune. Auch Frauen brauchen, die haben natürlich lang nicht so ein hohes Level von Testosteron, aber sie haben eben auch ein bestimmtes Level von Testosteron und es hilft ihnen eben auch gut drauf zu sein, Kraft zu haben, Antriebsstärke zu haben. Ich frage mich immer, wie Männer eigentlich irgendwie drauf sein müssen.
Bei dem vielen Testosteron.
Bei dem vielen Testosteron, ja. Genau. Genau das hat es eben blockiert und das bewirkte dann gleichzeitig diesen totalen Stimmungsabfall.
Ja, aber das hört sich doch völlig absurd an, dass man ein Mittel, was sowas bewirkt, bei Hautkrankheiten einsetzt. Wofür ist es noch gedacht? Ist das nur wirklich dafür gedacht?
Also die Pille selber, die ist ja für Frauen konzipiert, aber der Wirkstoff selber, der wird auch eingesetzt zum Beispiel zur hormonellen Kastration. Also wenn Leute tatsächlich ihre Triebe nicht in den Griff kriegen und deswegen im Gefängnis saßen, wegen Vergewaltigung oder so, können sie sich für sowas entscheiden.
Und sowas kriegst du dann verschrieben, weil du Akne hast. Wird das heute noch gemacht?
Ich nehme an, nicht oft, weil es außerdem auch noch eine sehr starke thrombosestimulierende Wirkung hat. Und es gab wohl auch im letzten Jahr immer wieder Todesfälle oder tatsächlich Schlaganfälle bei jungen Leuten wegen dieser Präparate.
Als du dann wusstest, dass diese Pille das im Beipackzettel stehen hat, dass sie dich traurig macht, hast du sie wahrscheinlich sofort abgesetzt, genau, oder? Hat es denn dann auch deine Laune schlagartig wieder verbessert?
Soweit ich mich erinnern kann, ja. So innerhalb von wenigen Tagen ging es dann wieder rauf.
Hat der Arzt, der dir das verschrieben hat, nicht dich darauf hingewiesen, dass diese Nebenwirkungen sein können?
Nee, hat er nicht. Also er hat einfach gesagt, ja, das ist ein Mittel, das kann man bei solchen Sachen einsetzen, das wirkt sehr gut, probier das mal.
Hat es denn wenigstens gewirkt? War die Haut reiner?
Ich glaube nicht. Ich meine, ich war so gestresst von dieser ganzen Situation, dass meine Haut eigentlich genauso explodiert ist wie sonst auch immer.
Wenn du plötzlich irgendwie anders bist und nicht weißt, was geschieht. Der Radiowissen-Kollegin Grit Kinzlin hat als Jugendliche eine Pille bekommen gegen Akne und wurde davon depressiv.
Deutschlandfunk Nova 100.
Es war Horror. Und ich werde das nie vergessen. 17 war ich, glaube ich. Und am Wochenende haben wir halt das, was man so macht, gemacht. Ne? Mit 17, mit Kumpels, eingeraucht, Gras, ein Joint oder so. Schönen Abend gehabt, Playstation gespielt oder sowas. Ne? Und dann irgendwann ins Bett. Ja, und da im Bett lag ich dann und konnte nicht schlafen. Ich dachte, ich müsste meinem Herz sagen, wann es zu schlagen hat. Ne? Also ich lag tatsächlich da im Bett und habe immer gedacht, jetzt, jetzt, jetzt. Und ich habe gedacht, wenn ich das nicht mache, ja, dann hört mein Herz einfach auf. Und dann lag ich da schweißgebadet, totale Angst. Irgendwann bin ich aufgestanden unter die kalte Dusche, ja, und dann war es vorbei. Auch mit dem Kiffen. Meine Geschichte hier, ja, die ist eigentlich noch total harmlos. Es gibt viele, viele Menschen, die auf irgendwas hängen geblieben sind, bei denen Drogen was kaputt gemacht haben. Leute, die für immer abgespaced sind. Wir hören jetzt von einem Menschen, der auch durch Drogen verändert wurde, aber der ist nicht nur abgespaced, der ist höher geflogen. Mark Young hat durch Drogen zu Gott gefunden und ist Priester geworden. Er war in den 60er Jahren einer der Probanden im March Chapel Experiment und hat die Drogen im Auftrag der Wissenschaft genommen. Christian Schiffer hat Mark Young gesprochen.
Nein, eigentlich ist mein Drogenlebenslauf nicht besonders beeindruckend. Dreimal in meinem Leben habe ich Marihuana geraucht, dreimal bin ich dabei eingeschlafen. Aber ich habe relativ viele LSD-Erfahrungen vorzuweisen. Manchmal war es lustig, fast immer ziemlich interessant. Religiöse Empfindungen aber, die habe ich dabei nie verspürt. Dabei sollen halluzinogene Drogen genau das hervorrufen können. Zumindest hört man das immer wieder. Am Karfreitag im Jahr 1962 versucht ein Wissenschaftsteam um den Psychiater Walter Pankey genau das herauszufinden. Können bestimmte Drogen als verlässliches Entheogen wirken? Sprich, können sie spirituelle Gefühle auslösen? Das Ganze geht als Marsh Chapel Experiment in die Geschichte ein. Einer, der damals dabei ist, ist Reverend Mike Young.
Wir wurden in die Marsh Chapel eingeladen. Das ist die Kapelle auf dem Gelände der Boston University. Man brachte uns dann in einen Raum im Untergeschoss. Oben hielt Howard Thurman die traditionelle Freitagsandacht ab, die wir so zwar nicht sehen, aber immerhin hören konnten. Wir setzten uns also hin und machten es uns bequem. Dann verteilte Walter Pankey die Drogen. Es war ein Doppelblindexperiment. Er selbst wusste also nicht, was er uns geben würde. Niemand hatte eine Ahnung, wer die Droge bekommen würde und wer nur das Placebo. Und dann ging es los.
So nobody knew. Half of us got the drug and half of us got a placebo. And it took off from there.
In den letzten knapp 45 Jahren ist Reverend Mike Young weit herumgekommen, war unter anderem Pfarrer auf Hawaii, in Kalifornien und Florida. Doch als er damals in der March Chapel sitzt, ist er noch ein einfacher Theologiestudent. Außer ihm bekommen 19 weitere Mitstudenten eine Substanz verabreicht. Die eine Hälfte schluckt ein Placebo namens Niacin, ein schwaches Halluzinogen. Die anderen bekommen Psilocybin, ein Stoff, der in bestimmten Pilzen vorkommt und heftige Halluzinationen auslöst. Von der Wirkung her ähnelt Psilocybin LSD. Spätestens als Reverend Mike Young dann aufs Klo muss, wird klar, das Placebo hat er nicht bekommen.
The first sort of vision, I had to go to the bathroom.
Ich stand im Bad am Urinal, schaute an mir runter und es sah so aus, als würde ich schwarze Perlen urinieren. Der Grund, schwarze Zigarettenasche lag im Urinal. Das war faszinierend. Durch halboffene Fenster hörte ich den Verkehr und ich weiß noch, wie ich mir dachte, ich weiß gar nicht, ob das jetzt alles nur in meinem Kopf geschieht oder tatsächlich passiert.
Whether what I am seeing is going on inside my head or is really going on outside.
Als Reverend Mike Young an dem Marsh Chapel Experiment teilnimmt, hat er noch nie etwas mit harten Drogen zu tun gehabt. Anders als ich. Doch bei meinen LSD-Erlebnissen sind noch nie schwarze Perlen aus mir herausgeflossen. Allerdings erinnere ich mich daran, dass meinem Klo mal Elefantenohren gewachsen sind. Das hört sich lustig an, aber natürlich sollte man einen großen Respekt davor haben, was Chemie mit dem Hirn anstellen kann. Vor ein paar Jahren habe ich in jugendlicher Dummheit einmal zwei Substanzen verwechselt und so aus Versehen die sechsfache Dosis des Halluzinogens 2CC konsumiert. Ich weiß noch, wie ich kaum noch Realität von Illusion unterscheiden konnte und Panik in mir aufgestiegen ist. Ich habe mich dann auf den Boden gesetzt und gewartet, 4 lange Stunden. Danach hatte ich zwar immer noch einen Knick in der Optik, wusste aber immerhin, dass der Baum da vorne wirklich ein Baum war und nicht nur ein Produkt meiner Fantasie. Auch das, was Reverend Mike Young erlebt, fängt lustig an. Er taucht ein in einen Rausch von Farben und Formen. Doch dann wird es ziemlich ernst.
The colors were like bars of color and I was.
Die Farben sahen so aus wie Balken und ich schwamm durch sie hindurch in einem See. Und aus den Farben wurden dann geometrische Mandala-Bilder. Die Farben kamen dann irgendwann aus mir heraus. Sie standen für mich für verschiedene Erfahrungen und ich konnte mit jeder von ihnen mitschwimmen. Ich musste mich also entscheiden. Und da saß ich nun inmitten dieser ganzen Farben und konnte mich einfach nicht entscheiden. Das tat richtig weh. Und dann starb ich.
Sitting there at the center of all those bars of color, I couldn't choose. And it became quite painful. And I died.
Reverend Mike Young macht eine Todeserfahrung. Und, vielleicht noch wichtiger, er macht die Erfahrung, dass der Tod nicht endgültig sein muss.
And just at that moment, I heard Howard Thurman upstairs in the chapel.
Genau in diesem Moment hörte ich oben Howard Thurman, der dort die Karfreitagsandacht hielt. Er las ein Gedicht vor und das habe ich mir nicht eingebildet, denn es war später auf der Audioaufnahme drauf, die von dem Experiment gemacht wurde. Die Zeilen, die ich hörte, waren folgende. Ich werde sterben, aber auch nicht mehr. Ich stehe nicht im Dienst des Todes. Und dann hörte ich auf zu sterben. Diese Todeserfahrung war für mich das Schlüsselerlebnis dieser Erfahrung.
Ego death experience was the core centerpiece for me of the whole experience.
Kurze Zeit später ist der Trip für Reverend Mike Young vorbei. Die Gruppe sitzt zusammen, verarbeitet das gerade Erlebte. Das sogenannte Runterkommen ist, zumindest so habe ich es immer bei LSD empfunden, recht angenehm. Man ist vielleicht etwas traurig, dass es vorbei ist, aber sehr entspannt, man kann wunderbar schlafen. Am nächsten Tag ist man fit wie ein Turnschuh. Auf die Teilnehmer des Marsh Chapel Experiments wartet jedoch noch etwas Arbeit.
Wir sollten dann Stift und Papier zur Hand nehmen und unsere wichtigsten Erkenntnisse dieser Erfahrung aufschreiben. Und das wurde dann von einem Team evaluiert, das darauf spezialisiert war, die typischen Symptome von spirituellen Erfahrungen zu erkennen. Die haben dann herausgefunden, dass von den 10 Leuten, die die Droge bekommen hatten, 9 tatsächlich etwas Religiöses erlebt hatten. Ich war der Einzige, der erst einmal geglaubt hat, nichts derartiges erlebt zu haben. Das Interessante daran, als ich an jenem Abend nach Hause gekommen bin, wusste meine Frau trotzdem sofort, dass mir etwas Großes, etwas Dramatisches widerfahren war. Etwas, das vielleicht sogar mein Leben verändern sollte.
that evening after the experience, my wife knew perfectly well that a major, dramatic, perhaps life-changing experience had occurred to me.
Ob die LSD-Trips mein Leben verändert haben? Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Ja, es ist interessant. Ja, es macht Spaß. Ja, man kann über einen LSD-Trip im Nachhinein oft noch stundenlang sprechen. Aber mein Leben verändert? Das eher nicht. Ob es Gott gibt, weiß ich auch immer noch nicht. Bei Reverend Mike Young ist es anders gelaufen. Erst nach und nach wird ihm klar, dass er vielleicht doch eine entheogene Erfahrung gemacht hat. Zunächst glaubt er, dass man dazu christliche Symbole sehen muss, Kreuze vielleicht oder wenigstens einen Fisch. Profane Farbbalken reichen ihm nicht. Später beginnt er zu verstehen, dass sich Gott auf viele Arten zeigen kann. Er beginnt sich für andere Religionen zu interessieren und für andere Lebensweisen. Er setzt sich ein für Toleranz, wird zu einem Kämpfer für die Emanzipation der Frau und zu einem wichtigen Ansprechpartner für die schwul-lesbische Gemeinde. Harte Drogen aber hat er seitdem nie wieder angerührt. Und die anderen Teilnehmer des March Chapel Experiments? Es mag Zufall sein oder nicht. Aber aus der Psilocybin-Gruppe haben 8 von 10 Studenten ihre theologische Karriere weiterverfolgt. Von denen, die damals das Placebo bekommen haben, sind später nur 2 Priester geworden.
Das March Chapel Experiment. Christian Schiffer hat mit Reverend Mike Young gesprochen. Er ist einer von denen, die vielleicht Pfarrer geworden sind, weil sie halluzinogene Pilze gegessen haben. Die 100 geht zu Ende. Du kannst dein Leben verändern, das ist unser Thema dieser Sendung. Wolfgang Schiller, Redakteur der 100, ist bei mir im Studio. Wolfgang, ich habe natürlich überlegt, was nehme ich so mit von den Geschichten, die wir gehört haben hier. Und ich finde ja, die Botschaft, die der Pharmakologe Moshe Schiff für uns hatte, die ist irgendwie mir hängen geblieben im Hirn. Er sagt ja, dass wir uns ändern können, selbst wenn wir genetisch geprägt sind.
Genau, also wir sind nicht festgelegt durch unsere Gene, selbst wenn es Gene gibt, die bestimmte Anlagen von uns fördern oder
zum
nicht.
Beispiel Menschen, die von den Genen aus aggressiver sind als andere.
Genau, so. Es gibt die Möglichkeit, das zu verändern durch das eigene Verhalten, durch das Verhalten der Umwelt, aber auch sogar durch Medikamente. Da ist man allerdings noch sehr am Anfang. Aber es ist faszinierend, dass man eben nicht mehr so völlig determiniert ist, wie man das früher mal gedacht
genau,
hat.
Genau, weil früher haben Wissenschaftler ja gesagt oder eine Zeit lang, und sagen auch immer noch welche, vergesst Erziehung, vergesst Sozialisation. Das ist alles Quatsch. Ihr seid eure Gene und mehr nicht. Ne? Und jetzt Moshe Schiff bringt da irgendwie was anderes
rein. Es geht anders. Interessant ist aber dann auch in dem Zusammenhang, dass es oft eben nicht die sozialen oder die spirituellen Erfahrungen sind oder die Dinge, die man liest oder Gespräche, die man führt, sondern so eine Pille, wie im Fall von dem Reverend Mike Young, dem Theologiestudenten in den 60er Jahren, der da am Karfreitag in die Kapelle geht, unter Drogen gesetzt wird.
Voll Drupp ist.
Und dann sein Leben in dieser Richtung weiterführt. Und die anderen, die in der Doppelblindstudie dann ein Placebo bekommen, eine leichtere Droge, die werden alle nicht Pfarrer. Das ist schon sehr faszinierend.
Absurd, ne? Die Vorstellung, dass man sowas wirklich machen kann. Das, was Leute als Erleuchtung erleben oder sowas, einfach Drogen nehmen.
Ja, wir sind eben nicht nur Hirn, sondern wir sind eben auch Körper und wir denken immer, das sind 2 getrennte Sachen, aber die hängen einfach sehr untrennbar miteinander zusammen. Das ist jetzt sehr trivial gesagt, aber ich finde die Geschichten dieser Sendung, die haben das sehr deutlich gemacht wieder mal.
Auf jeden Fall danke an alle, die an dieser Sendung mit beteiligt waren. Danke an Marlies Schaum, die Menschen getroffen hat, die trotz Nebenwirkungen sich für einen Hirnschrittmacher entschieden haben. An Nils Naumann, der war im Dschungel und hat für uns Ayahuasca ausprobiert. Christian Schiffer hat Reverend Mike Young getroffen. Danke auch an Grit Kienzlin für ihre Geschichte und die Offenheit, ne, die Pille, die dann depressiv gemacht hat. Und vielen Dank auch dir, Wolfgang,
sehr gerne,
für diese Sendung. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
Deutschlandfunk Nova, 100.
Ich liebe es, das ist so mein Hobby quasi, ja. Und wenn man mir das nimmt, das ist für mich quasi ein Todesstoß, wenn das nicht mehr geht, ja.
Ich muss gestehen, ich finde die Vorstellung, so einen Schrittmacher im Kopf zu haben, ziemlich unheimlich und auch irgendwie ein bisschen eklig. Aber ich hatte richtig, richtig großen Respekt vor Gerhard Scheurich, wie der damit umgegangen ist, dass das für ihn so wirklich die letzte Lösung war mit diesem Schrittmacher und dass es für ihn allemal besser ist, als nicht mehr reden zu können. Und ich muss sagen, es hat mich ziemlich berührt und ich kann es sehr gut verstehen, dass Menschen sowas machen, auch wenn ich immer noch sehr skeptisch bin, ob das wirklich so eine gute Lösung für mich persönlich wäre.
You see, the beauty of having bad genes is that you have no responsibility. You can always blame your genes. Epigenetics puts some responsibility on you. Responsibility for yourself and for the next generation.
Das Schöne an amerikanischen Professoren ist, dass sie so unkompliziert sind. Ich habe Moshe Schiff im Oktober eine E-Mail geschrieben, ob er denn Zeit hätte für ein Interview, und eine halbe Stunde später kam die Antwort, ja gerne sofort. Er ist nur gerade in Asien und Europa unterwegs, also lieber, wenn er wieder zurückkäme, aber wenn es sein müsste, könnte es auch so einrichten. Und wir haben dann ein paar Wochen später wirklich telefoniert.
Also die Pille selber, die ist ja für Frauen konzipiert, aber der Wirkstoff selber, der wird auch eingesetzt zum Beispiel zur hormonellen Kastration.
Und sowas kriegst du dann verschrieben, weil du Akne hast.
Ich kämpfe, zwinge mich, das Schälchen auszutrinken. Eine Viertelstunde später beginnen die Krämpfe. Ich renne zum nächsten Erdloch.
Sitting there at the center of all those bars of color, I couldn't choose. And it became quite painful. And I died.
Ich bin um 9 Uhr zum Telefoninterview mit Reverend Mike Young verabredet. 9 Uhr in seiner Zeitzone, der sogenannten Eastern Daylight Savings Time. Nur, manche Bundesstaaten verwenden diese Zeitzone ausschließlich im Winter, manche durchgehend. Das Ganze ist sehr verwirrend, auch das Internet kann ausnahmsweise nicht helfen. Am Ende rufe ich eine ganze Stunde zu früh an.
Deutschlandfunk Nova 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.